Wir zahlen der Münchner EHC. Der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschlag weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, der Eishockey-Stammtisch meldet sich zur Folge 96. Ein bisschen hat es gedauert, bis wir uns jetzt hier wieder am Stammtisch eingefunden haben, hat aber ganz einfache Gründe. Auch wir mussten uns erstmal so ein paar Tage erholen von den Playoffs und ein bisschen durchschnaufen, glaube ich, Sebi, hat uns auch gut getan.
Ja, servus erst einmal und ja, es ist jetzt auch nicht so die Welt passiert so in der letzten Woche, also dass wir da gleich Sondersendung um Sondersendung aufnehmen.
Nein, wir haben auch gesagt, wenn wir uns wieder zum Stammtisch verabreden, dann wollen wir natürlich auch ein bisschen was zu reden haben und haben ein bisschen jetzt abgewartet, was sich so tut. Und wir hatten es ja schon angekündigt, es geht vor allem um Personalentscheidungen am Oberwiesenfeld, über die wir heute reden wollen, aber nicht nur, so viel sei gesagt, wir haben noch ein, zwei Themen darüber hinaus, über die wir beide uns unterhalten wollen. Wir sind heute nur im Duo, es ist ein bisschen leer am Stammtisch, aber ich glaube, wir kommen schon klar.
Ja, irgendwie hat alles abgesagt und hat gemeint, bei dem schönen Wetter zwischen See und Biergarten, wir haben das irgendwie falsch geplant. Also eigentlich hätten wir im Biergarten sitzen müssen, aber... Mhm.
Stattdessen haben wir jetzt Weltuntergangsstimmung. Es ist Donnerstagabend, 20:43. Also hier im Münchner Osten wird es langsam ungemütlich. Ich glaube, Sebi, bei dir im Dachauer Hinterland auch. Der Egel muss sich noch ein paar Tage erholen. Der Gilbert weilt gar nicht in deutschen Landen. Und den Mann, den wir heute ganz gerne hier mit dabei am Tisch gehabt hätten, der wurde ein bisschen überholt von der Eishockey-WM mit Feueralarm und an sonstigen Einsätzen rund um seinen Geburtstag, den er heute feiert. Liebe Grüße an Martin Wiemösterer, den Reporter von der Abendzeitung und Eishockey News, mit dem wir heute gerne über den EHC und Münchner Eishockey-Kosmos noch gesprochen hätten. Aber wer den Martin kennt, der weiß, wenn er irgendwo eingeladen ist und leider absagen muss, dann lässt er trotzdem ein Präsent da. Und er hat uns ein paar Informationen und Einschätzungen in schriftlicher Form geschickt.
Ich wollte noch ganz kurz zum Gilbert zurückkommen, weil hat ja gesagt, er weilt gerade in dem Land, gegen den die Nationalmannschaft heute gewonnen hat. Und Spieler des Spiels heute Maxi Kastner. Nur so als Randnotiz. Glückwunsch dazu. Also.
Und auf dem Eis stand auch mit den Herrn Lauritzen doch auch noch ein Ex-EHC-Spieler in dem dänischen Trikot, ne?
Wahnsinn, oder?
Also unglaublich. Und so schließt sich der Kreis. Nein, lieber Sebi, dann machen wir das heute im Duo. Und wie gesagt, wir haben Informationen bzw. Einschätzungen von Martin, die wir hier mit reinschmeißen können. Wir haben dann noch eine Stimme aus Wolfsburg, kommen wir noch gleich drauf. Da gibt es nämlich heiße Gerüchte, über die wir mal ganz kurz dann auch reden müssen. Und wir hatten ja auch angekündigt, ein Neuzugang des EHC Red Bull München hat uns ein paar Fragen beantwortet und die werden wir im Verlauf dieses Stammtisches natürlich hier auch hören.
Ja, wobei, das hätte ja so gut gepasst zur 96, aber wie man hört, hat er die ja jetzt nicht mehr.
Genau, darauf kommen wir zu sprechen. Sebi, sollen wir eine Münze werfen? Reden wir zuerst über Neuzugänge oder reden wir zuerst über Abschiede vom Oberwiesenfeld?
Jetzt machen wir mal durch, wer geht. Das ist, da haben wir beim letzten Mal schon ein bisschen drüber gesprochen und das machen wir jetzt fertig. Und wenn wir das dann durch haben, dann schauen wir nach vorne.
Genau, wir machen quasi erst Platz, bevor die Neuen kommen.
Ja, genau.
Das macht natürlich Sinn. Lass uns chronologisch vorgehen. Es wurden Personalentscheidungen getroffen und wer uns seit einem Jahr folgt, übrigens, wir haben bald Zweijähriges, da können wir auch nochmal drüber reden. Wir wollen drüber sprechen, wer geht und uns mal so ein bisschen einschätzen. Wir gehen chronologisch vor. Die erste Personalie, die ja spätestens zum Fanfest dann durchgesickert ist, wer sich verabschiedet nach 7 Jahren am Oberwiesenfeld, ist Frankie Mauer. Und es kam für uns jetzt, glaube ich, nicht mehr großartig überraschend, aber ich muss ganz, ganz deutlich sagen, selten hat mir ein Abschied so wehgetan wie der von Frankie Mauer.
Ja, menschlich, ich meine, nach 7 Jahren gehörst halt irgendwo dazu und Frankie Mauer war einer der Stützen der erfolgreichen 3 Jahre mit den 3 Meisterschaften. Und ich glaube, ich habe diesen Menschen, egal wo man ihn um Stadion rum gesehen hat, nie mit schlechter Laune erlebt.
Es ist eine Marke. Frankie Mauer ist eine Marke. Ich erinnere mich, ich habe ihn das erste Mal persönlich getroffen. Das war im Jahr 2015. Also wirklich, er ist ja nach München gekommen als deutscher Meister von den Adler Mannheim. Hat sich dann relativ schnell schwerer verletzt. Ist, ja, ich sag mal, zwei Drittel der Saison ist er ja ausgefallen und war dann als Botschafter zusammen mit Aloysius für die Hockey-Halleluja-Spiele im Einsatz und war damals dann auch eben bei uns in der Redaktion, damals bei Münchner Merkur und TZ, als ich dann noch gewirkt habe. Und selten einen so offenen, eloquenten, wortgewandten Eishockeyspieler auch gesehen. Und du hast es ganz richtig gesagt, nie schlechte Laune, eher jemand, der Klartext spricht, erfrischenden Klartext, kein Blatt vor den Mund nimmt, einfach nahbar ist und uns ganz, ganz viele tolle Momente am Oberwiesenfeld beschert hat. Ich sage nur Halbfinale 2016. Ich glaube, Sebi, du suchst deine Stimme immer noch so ein bisschen.
Kann man immer noch nachhören auf diversen Fan-Moment-Buttonseiten oder wo auch immer man das findet. Frankie Mauer war super. Also mir bleibt auch noch nebenbei zum Eis, wenn wir sind, diese Eistonnen-Challenge oder diese Eisbad-Challenge noch hervorragend. Super.
Auch mal auch ein wirklich tolles Gimmick damals. Ich glaube, das ist auf dem YouTube-Kanal des EHC auch immer noch zu finden. Also sehr, sehr erfrischend. Und ja, ihm, auch ihm fällt, glaube ich, der Abschied aus München jetzt auch gar nicht so leicht. Er hat ja ein Abschiedsinterview mit der Abendzeitung gegeben, übrigens auch von Martin Bemösterer geführt. Dessen Einschätzung zum Abschied von Frankie, ja. Frankie war eindeutig einer der wichtigsten Spieler in der EHC-Geschichte, hat sich menschlich sehr eingebracht. Und er hat ja in diesem Interview auch gesagt, durch die Blume, dass eine Rückkehr ans Oberwiesenfeld durchaus denkbar ist. Und dann halt als Funktionär, was ich in dem Falle auch ziemlich spannend finde, dass Frankie ja jetzt noch seine Bachelorarbeit schreiben muss. Er hat ja während seiner aktiven Laufbahn studiert. Und seine Bachelorarbeit geht um die Entwicklung des Sportsponsorings. Und das er machte, diese Bachelorarbeit behandelt den neuen SAP-Garden. Also, wenn er sich schon so intensiv mit der neuen Halle beschäftigt, dann macht es doch auch nur Sinn, den Frankie in ein paar Jahren wieder hier zu sehen. Dass er dort arbeitet über das, was er geschrieben hat. Wir wissen ja alle, die Geschäftsstelle wandert da rein.
Ja, durchaus. Ja, weil ich meine, mit Family und Kindern, die jetzt in durchaus ein Alter kommen, muss man halt schauen, wenn man sesshaft ist und ob man dann, wie man hört, hat ja jetzt sein Häusle gebaut und oder fertiggestellt und dann ist halt die Frage, ob man dann doch den Arbeitsplatz so weit weg wählt oder ob man dann was Näheres sich sucht.
Meines Wissens sind ja auch seine Kinder echte Münchner Kinder geworden.
Ja.
Also das verbindet sehr und es ist noch offen, wo es hingeht. Gerüchte besagen, es könnte Schwenningen oder Frankfurt werden. Fände ich beides spannend tatsächlich. Wir werden das weiter verfolgen. Frankfurt natürlich vor allem wegen seiner ja wegen der Nähe zu seiner Heimat Heidelberg. Und deswegen, also mein Bauchgefühl würde tatsächlich tendenziell, also von der Logik her mehr Frankfurt sagen. Die Gerüchte aus Schwenningen waren ein Tick heißer von meinem Gefühl her. Aber wir werden sehen, egal wo es hingeht, Frankie. Ich hoffe wirklich, dass er noch einige Jahre in der DEL spielen kann und wird. Also ein warmer Empfang am Oberwiesenfeld ist ihm sicher. Ich glaube, das können wir so festhalten.
Immer gern gesehen.
Absolut 34 mittlerweile, wie gesagt, 7 Jahre am EHC, 3 Meisterschaften, 2 Finals, ein Champions League Finale gespielt. Legendenstatus ist immer ein ganz großes Wort, aber ich glaube, da kann man das relativ nah durchaus so mal reinschmeißen. Also es waren insgesamt für München 338 DEL-Spiele, 187 Punkte und dazu noch 45 Champions League Spiele. Das ist schon Ist auch schon eine Hausnummer. Gehen wir weiter. Der nächste, der uns verlässt, oh Wunder, ist Philipp Gugula, die 87. Und es ist noch immer nicht offiziell verkündet, aber es weiß jeder, dass es zurück nach Düsseldorf geht. Und auch dazu hat uns der Martin natürlich eine kleine Einschätzung geschickt. Philipp Gugula, er ist wie ein Lied von J.J. Cale, ein Blues. Tragisch, dass seine Karriere ohne Titel zu bleiben scheint. Kam als Stürmer des Jahres, war ordentlich, aber überzeugte nie vollends. Sebi, was möchtest du da noch anfügen?
Ich denke, schöner und knapper kann man es nicht zusammenfassen, weil irgendwie scheint er nie wirklich angekommen zu sein. Irgendwie ist das Umfeld um den EHC oder das Fanumfeld und all, nie so wirklich warm geworden mit ihm. Man hatte andere Erwartungen. Er war vom Scoring her immer gut mit dabei. Also das waren so Sachen, wo man sagt, von wegen, ja, Philipp Gugula ist jetzt nie so positiv aufgefallen, aber schau dir einfach mal die Statistiken an, dann da war der immer gut mit dabei. Von dem her, ja, so eine Geschichte. Ich meine, Don Jackson hat auch viel auf ihn gebaut, er hat auch immer viel Eiszeit bekommen, er ist auch viel eingesetzt worden, aber so wirklich, ja, ich sag's mal, man hat, bevor er gekommen ist, als Spieler des Jahres und man hat halt noch diese Live-Momente, wenn er gegen München gespielt hat oder eben so ein paar Videomomente noch im Kopf von ihm und dann denkt man sich schon so, hey, das kam einfach viel zu wenig und
wobei ich jetzt eigentlich sagen möchte, also wir haben ja auch wirklich oft über Philipp Gugula in diesem Podcast hier auch gesprochen. Und ein Vergleich, der zwar immer wieder so ein bisschen im Hinterkopf vielleicht bei uns gewesen ist, aber wo ich finde, dass er tatsächlich so ein bisschen hinkt, ist der mit Jérôme Flake, weil Jérôme Flake hat sich irgendwie wirklich so falsch angefühlt. Der war nie wirklich da, der ist nie wirklich warm geworden, der ist nie wirklich angekommen in München. Den Eindruck hatte ich bei Philipp Gugula jetzt nicht ganz so, also dass der komplett gefremdelt hat mit dem EHC-System oder RB-System oder Jackson-System, wie man es auch immer bezeichnen möchte. Also so falsch habe ich es nicht empfunden, aber ja, es hat nicht komplett gematcht. Du hast gerade die Statistiken angesprochen. Also in den 3 Jahren, die Philipp Gugula jetzt beim EHC gespielt hat, erste Saison waren 46 Einsätze, 35 Punkte. Zweite Saison waren 35 Einsätze, 27 Punkte und jetzt in der abgelaufenen Saison 53 Einsätze, 27 Punkte. Das ist okay, rein von den Zahlen her.
Rein von den Zahlen her ist es okay, aber wenn du als der deutsche Top-Stürmer, der gerade irgendwo auf dem Markt unterwegs war, zu holen bist und ja, ich glaube, wie gesagt, die Erwartungen waren andere. Ich denke, es geht dir nicht nur darum, dass du dir von so einem Spieler oder von so einem Charakter erwartest, dass er ordentlich scoret, sondern normalerweise muss man davon ausgehen, dass wenn du dir den Stürmer des Jahres mit der Vergangenheit reinholst, mit der Präsenz, die er gezeigt hat, woanders, dass er das Spiel so ein bisschen auch an sich zieht und mehr auch optischen Impact hat. Oder also es ist, es war ein Versuch wert, hätte funktionieren können.
Hat's aber nicht.
Machte in Spiel 2 in der Verlängerung das Tor, da stand er echt gut und das war halt, dann hat der Abschied vielleicht noch eine andere Wendung, weil in den Playoffs, da waren ja durchaus auch Sachen dabei von ihm, wo man gemerkt hat, okay, oder sagen wir es mal so, ab dem Zeitpunkt, als die Gerüchteküche sich sehr einig war, dass er jetzt geht und dass er zurück nach Düsseldorf geht, hatte ich das Gefühl, dass er anders spielt, dass es ihm leichter fällt.
Er wirkte befreit.
Ja, genau. Das trifft's gut. Und ab dem Zeitpunkt, muss ich sagen, hat er mir dann auch wieder besser gefallen. Also da war die Körpersprache so ein bisschen anders, weniger verkrampft.
sehe ich ganz genauso. Ein Kapitel, das geschlossen wird und ich denke, da auch für alle Seiten das Beste, die beste Lösung gefunden wurde. Bitter für ihn natürlich, er kam nach München, um endlich den ersehnten DL-Titel zu holen. Das hat nicht geklappt. Es hat nur in Anführungszeichen zum Vizetitel gereicht. Unfinished Story in der Hinsicht. Und Martin hat es ja ganz schön gesagt, wahrscheinlich bleibt er ohne Titel in seiner Karriere, weil ich wage jetzt mal die kühne Prognose, mit der DEG wird in den nächsten Jahren nicht leichter. Wir wünschen auf alle Fälle alles Gute, Philipp Gogula. Kommen wir zum Nächsten, der das Oberwiesenfeld verlässt und in Zukunft eckelt es mehr in Niederbayern. Sebi, das war ein geflügeltes Wort bei dir vor allem. Du willst mehr Eckel sehen. Basti Eckel verlässt München und heuert bei den Straubing Tigers an. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich überrascht bin, dass Basti Eckel geht. Ich hatte es nur nicht so wirklich auf dem Schirm und erwartet, wenn ich ehrlich bin, weil wenn er auf dem Eis war, war es schon so, dass er war jetzt nicht derjenige, der großartig gepunktet hat, also in der letzten Saison ehrlicherweise gar nicht, aber einen gewissen Impact aufs Spiel und einen gewissen Spielwitz hat er schon gezeigt und ich finde es schade, aber ich glaube tatsächlich, dass Straubing ein gutes nächstes Ziel sein könnte für ihn.
Ja, man muss halt sagen, also er kommt jetzt in das Alter, wo er den Schritt machen muss. Jetzt fällt er dann in der DEL schon langsam aus der U23-Regel raus.
Also er wird im August 22.
Genau, also er hat jetzt noch ein Jahr. Also für ihn als Spieler macht es durchaus Sinn, weil er in München viel zu wenig Einsätze bekommen hat, um sich zu zeigen. In Straubingen wird er jetzt die Chance wahrscheinlich haben, ein paar Minuten mehr zu spielen und sich zu empfehlen, dass er auch als Erwachsener, also ein Erwachsener, der nicht mehr in die U-Regel fällt und als guter Nachwuchsspieler einen festeren Platz im Kader hat. Also einfach eine feste DEL-Stelle, die er sich erarbeiten muss. Da wird er in Straubing mehr Eiszeit und mehr Chancen dafür haben. Und ich denke, dass das Spielsystem der Straubinger ihm auch mehr, noch mehr die Möglichkeit gibt, das zu zeigen. Also ich bin überzeugt, dass es für ihn genau der richtige Weg ist. Aber genau richtig.
Absolut. Und er ist ja gebürtig aus Regensburg. Das ist auch ein Tick näher dran. An der Heimat und ja, ich bin gespannt, also ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie er sich in Straubingen da weiterentwickeln wird, können wir auch nur das Beste wünschen, also hat auf alle Fälle einen positiven Eindruck in München insgesamt hinterlassen, ein sehr, sehr netter Zeitgenosse, sehr sympathisch und neben Florian Bugel ein weiterer Ex-Red Bull ausgebildeter Spieler, der da in Niederbayern Fuß fassen will. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ein weiterer Akteur aus der jüngeren Garde, der München verlässt, ist Elias Lindner. Und wenn ich ganz ehrlich bin, klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber mein erster Gedanke war, ach ja, der war ja auch mal im Kader. Und deswegen wundert mich der Abschied jetzt nicht wirklich.
Ich hätte mir von ihm erwartet, dass er in seinen Spielen, die er in Garmisch macht, dass er da einschlägt. Aber in 18 Spielen 9 Assists haben, das ist halt für einen Spieler, der in der DEL, also ein Jugendspieler, der in der DEL irgendwann durchstarten will und dort was zeigen soll, es ist fast zu wenig. In den Playoffs lief es besser für ihn, aber es ist, hat eine gute Ausbildung. Man muss halt auch schauen, was er will und wo er hin will und was er machen will. Da bin ich.
Also ein Ziel steht offiziell meines Wissens noch nicht fest. Gerüchteküche haben ihn mit Bietigheim ein bisschen in Verbindung gebracht. Könnte ein guter Schritt sein. Ja, also kann ich mir durchaus vorstellen, dass das ein sinnvoller Schritt werden könnte. Er ist 21 Jahre alt, also Er ist halt einfach nicht so wirklich in Tritt gekommen im Münchner Eishockey-Kosmos. Es waren in der vergangenen Saison einfach auch nur 14 Einsätze. Und er wird einen Schritt zurück machen müssen. Hat Martin uns auch genau so geschrieben nach seiner Einschätzung. Und ich würde sogar sagen, vielleicht würde die DEL2 für ihn sogar nochmal eine Chance sein. Da nochmal, also lieber einen Schritt zurück, um einen Anlauf zu nehmen für die Karriere. Ich glaube, das würde ihm gut tun. Wie gesagt, mit Blick durch die Münchner Brille ist es ein logischer Schritt. Er hat sich nicht aufgedrängt, ist nur ja mal nebenbei in den Kader gerutscht. Mehr als ein Assist ist in dieser Saison nicht rausgesprungen. In der letzten Saison waren es 20 Einsätze mit 2 Punkten. Also ja. Es hat halt zu mehr nicht gereicht. Zumindest hat er bei 5 Champions League Einsätzen dort noch ein Tor geschossen, also. Aber wie gesagt, ansonsten ist das, glaube ich, können wir das Thema relativ schnell abhaken. Auch ihm wünschen wir nur das Beste. Ich bin gespannt, wo er unterkommt. Wie gesagt, Gerüchteküche hat einmal Bietigheim genannt. Ansonsten ist das Kapitel München für Elias Lindner beendet. Und Nummer 5, der jetzt nicht mehr das Münchner Trikot tragen wird. Und da war es bei uns in der WhatsApp-Gruppe schon, da gab es so die bisschen aufgerissenen Augen-Smileys. Andrew O'Brien wird nicht weiter für den EHC Red Bull München spielen. Und ich muss zugeben, das hat mich ein bisschen überrascht, Sebi. Den hätte ich gerne noch ein Jahr gesehen.
Ja, hätte ich auch gerne. Da muss man halt dann schauen, wie er geholt worden ist und ja, ob er nach Finnland zurück. Und also sagen wir es mal so, man weiß ja bei Red Bull einfach nie, wie die Verträge gelaufen sind. Aber wenn man jetzt sagt, das war so ein Vertrag bis Saisonende, um mal zu schauen, bin ich mir nicht sicher, so wie die Playoffs gelaufen sind. Und wenn ich nach einem grandiosen Spiel gegen Düsseldorf mit 2 Toren da so dann auf die Bank gesetzt werde, weil es hieß ja, nee, verletzt ist er nicht. Also wenn ich in einem Spiel so einen Einfluss habe aufs Spiel und dem so meinen Stempel aufdrücke und dann rausflieg aus dem Kader, mehr oder weniger. Ich weiß es nicht. Für meinen Bereich, ich würde mir was anderes suchen. Wie gesagt, man weiß es nicht. Vielleicht war Christian Winkler auch dran, wollte ihn überzeugen, dass er noch bleibt und er wollte nicht bleiben. Oder man hat halt auf beiden Seiten gesagt, es passt halt einfach nicht. Was ich nicht glaube, aber es ist, ja, alles möglich.
Der Martin hat uns mit Blick auf Andrew O'Brien geschrieben, er war eine gute Neuverpflichtung, hat Härte reingebracht, was wegen McWilliams Verletzung und Ulis Farmerboy-Ambitionen fehlte. In den Playoffs hat ihn dann aber Schuber überholt durch die besseren Allround-Leistungen. Jetzt im Sommer kriegst du sicher bessere als O'Brien, gerade wegen des Marktwandels, wegen der KHL. Außer vielleicht bei den Party-Skills und gerüchteweise hat er sich beim Saisonabschluss, bei der Saisonabschlussfeier, also ordentlich als Firebeast gezeigt. Da ist auch die Betitelung Hangover Europe Edition gefallen. Aber ich glaube, ja, also mal ganz abgesehen, das bleibt mal auch ganz kurz dieser kleine Mini-Exkurs, dadurch, dass das Thema KHL, Russland, Ukraine, ja, wollen wir jetzt mal nicht im Detail eingehen, wissen wir alle, was da los ist. Da spült es ordentlich Spieler auf dem Markt. Und mich würde es nicht wundern, wenn sich da noch ordentlich was tut. Also wie gesagt, wir nehmen jetzt auf am Montag, nee, ich meine, was haben wir denn? Donnerstag, 19. Mai, jetzt ist es 21.08 Uhr. Also das ist der Stand der Verpflichtungen und Abschiede. Aber da kann sich natürlich noch einiges auch tun. Aber ich glaube, das bringt es ziemlich gut auf den Punkt. Also wie gesagt, ich hätte Andrew O'Brien gerne noch ein Jahr gesehen. Es wird Gründe gegeben haben. Wir wissen nicht, wie die Vertragskonstellation gewesen ist. Aber es gab ein bisschen Verwunderung bei uns, sagen wir mal so. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Ja. Dann wären wir mit den Abgängen durch. Das sind die bisherigen 5 Abgänge des EHC Red Bull München. Und Sebi, können wir es so zusammenfassen? Die Monsterüberraschungen sind nicht dabei. Es ist bei allen irgendwo nachzuvollziehen, mit Ausnahme vielleicht von Andrew O'Brien, wo man ein, zwei Fragezeichen hat.
Ja, ein Abgang würde ich noch nennen, der offiziell kein Abgang bei uns ist, aber für mich fühlt das sich fast wie einer an. Das ist, was wir gelesen haben, dass das Eham nicht aufsteigt ins also Eham wird ja nach Düsseldorf gehen und nicht nach München kommen in die erste Mannschaft. Und das ist was, was mich wirklich verwundert hat, weil den hätte ich wirklich gern so eine erste komplette Saison einfach mal bei uns gesehen. Der hat ja in der Alpshockey League hat der ja hervorragende Statistiken gehabt, um dort in der österreichischen Männerliga 42 Punkte gesammelt in der Saison in 37 Spielen. Also das hat mich wirklich gewundert. Den hätte ich eigentlich, also eigentlich hätte ich den fix bei uns gesehen. Nächste Saison muss man halt nutzen.
Ganz genau. Also vielleicht auch in diesem Zusammenhang nochmal, es gibt einige Ex-EHC, Ex-RB Academy-Spieler, die in die DEL gespült werden. Also du hast Josef Eham genannt, der zur DEG geht, ebenfalls zum Beispiel, auch zur DEG geht Jakob Borsecki zum Beispiel, der wird sich auch der DEG anschließen. Florian Bugel, künftig in Straubing, haben wir vorhin schon angesprochen. Also da spült schon wieder den einen oder anderen, der da ausgebildet wurde, in die Liga. Es können nicht alle in München spielen, aber ich gebe zu, den Herrn Eham hätte ich vielleicht gedacht, dass der wirklich einen Platz kriegt. Aber wir wissen es nicht. Rückkaufoptionen, Rückwechseloptionen, da kommen wir ja auch gleich zum Thema. Ne? Haben wir ja auch noch was. Ja, Gilbert, unter uns Klosterschwestern, wir beide sind große Freunde vom Lawnmower 4.0 von Manscaped, dem besten wasserdichten Intimrasierer aller Zeiten, oder?
Auf jeden Fall.
Aber was man natürlich sagen muss, das ist Trockenrasur. Wenn ich dir jetzt sage, dass es etwas Neues für die intime Nassrasur gibt.
Dann möchte ich jetzt schon mal mehr wissen, weil wir kennen nur die Trockenrasur.
Ganz genau. Nämlich ganz neu im Sortiment von Manscaped ist das Ultra Smooth Package. Das beinhaltet ein sanftes Peeling für den Intimbereich, den Crop Exfoliator. Damit bereitet man quasi die Haut so ein bisschen drauf vor auf die Rasur. Dann gibt's das Crop Gel, ein transparentes Rasiergel. Ne? Das ist dann die Vorbereitung auf das Prozedere. Und ganz neu mit dabei ist The Crop Shaver. Das ist der Nassrasierer für den Intimbereich. Der wurde speziell eben für die Leistengegend entwickelt. Er verfügt über drei Präzisionsklingen mit extra breitem Gleitstreifen und einem schwenkbaren Kopf. Das heißt, du kommst wirklich an alle Stellen richtig gut hin. Also das ist mal wieder High Class von Manscaped.
Hört sich auf jeden Fall gut an, aber jetzt hast du drei Sachen aufgezählt, aber so wie ich unsere Freunde kenne bei Manscaped, kann das nicht alles gewesen sein.
Natürlich nicht. Ne? Also ihr bekommt noch 6 Ersatzklingen dazu, kostenfrei mitgeliefert und ein passendes Aufbewahrungsetui für den Rasierer. Dementsprechend hast du vollkommen recht, so ein Package muss abgerundet werden.
Das haben sie mal wieder geschafft. Da müssen wir gleich mal schauen, was das im Onlineshop kostet, aber ich bin mir sicher, dass unser Code da auch gelten wird, oder?
Natürlich gilt der Packmas21 ist der Code im Manscaped Shop. Damit spart ihr 20%, bekommt auch noch versandkostenfreien Einkauf. Und was mir an der Stelle noch wichtig ist zu sagen, alle Produkte sind vegan, also komplett pflanzlich. Es gab keine Tierversuche dabei und alle Produkte sind auch sulfatfrei.
Da sind wir ganz besonders stolz drauf, so einen Partner zu haben, der sich ja nicht nur um das Thema Hodenkrebs ja auch kümmert, sondern eben auch da up to date ist, was die Lage, sage ich mal, auf dem Planeten angeht.
Genauso ist es. Also, Packmas21, klickt euch rein, spart und gönnt euch dieses Performance-Upgrade von Manscaped. Dann gucken wir auf die Neuzugangsseite und jetzt kommen wir zu zwei Namen. Die haben uns aus heiterem Himmel erwischt, wie die nach München kommen können. Also Matthias Niederberger wechselt zum EHC Red Bull München. Oh mein Gott!
Man hört nicht, dass ich hier Fahnen schwenke. Also.
Du kannst mir zuwinken, ja. Ganz ehrlich, also dieses Thema ist ja, glaube ich, seit Januar auf dem Markt. Jeder wusste es, man hat nur nicht drüber gesprochen. Wir wiederholen uns, es ist ein Monstertransfer. Es ist einfach ein Monstertransfer. Es ist der beste deutsche Keeper, wahrscheinlich nach Philipp Grubauer. Und ich sag mal so, Matthias Niederberger hat in Berlin Mission accomplished. 2 Jahre, 2 Titel. Und du brauchst keine Ausländerlizenz auf der Torhüterposition. Nächster Punkt. Und dementsprechend ist das ein brutales Upgrade. Und wirklich, ich sag mal, es wurde natürlich wieder drüber gesprochen, das können wir vielleicht auch nochmal kurz ansprechen, es geht wieder ums Geld, ja, aber der wird in Berlin jetzt auch nicht für lau gespielt haben. Und soweit sind Mannheim, Berlin, München mit den Finanzstärken nicht auseinander. Ich glaube, München ist momentan durchaus ein spannendes Projekt. Ich glaube, dass man im letzten Jahr schon einen wirklich guten Schritt gemacht hat. Wir haben im nächsten Jahr eine neue Halle mit neuen Möglichkeiten. Red Bull ist ein in der Hinsicht ein durchaus wahrscheinlich für Sportler attraktiver Arbeitgeber. Also von dem her neue Ziele. Und ja, willkommen am Oberwiesenfeld, Matthias Niederberger. Und so viel Groll, ehrlicherweise, habe ich jetzt nicht mehr gehört, weil das Thema ist ja, wie gesagt, schon sehr, sehr lange auf dem Markt. Er hat ja in Berlin nochmal zum Titel geführt. Er hat sie, ja, ich sag mal, er hat in seinem neuen Wohnzimmer mit Shutout den Titel klargemacht. Mhm. Also ich glaube, man konnte sich aus Münchner Sicht mit in dieser Finalserie durchaus überzeugen, dass das ein Monstertransfer ist.
Ja, und da zurück, wir hatten ja die Folge mit Bernd Schwickerath, der hat ja auch noch andere Punkte angeführt, was dafür spricht, also nicht nur das Geld und dass Niederberger nach München zurückkommen möchte.
Das ist eben der ganz wichtige Punkt, was viele vergessen hatten, ich ehrlicherweise auch, dass Matthias Niederberger, ich glaube 2013, ja schon in München war und dann aber die AHL-NHL-Klausel hatte und die halt nach einem Monat schon gezogen wurde oder ziehen wollte und der Kontakt nach München nie abgerissen ist, was sich ja auch bewahrheitet hat. Und von dem her. Und vielleicht das nochmal zur Einordnung. Also Stand heute wissen wir auch nicht offiziell, wie das Torhüter-Duo aussehen wird. In diesem Zuge auch spannend, was mit Daniel Fiesinger übrigens passiert. Bin ich mir auch noch unsicher, ob der dann wirklich die schlummernde Nummer 3 bleibt. Kann ich mir vorstellen. Könnte mir aber auch gut vorstellen, dass der neue Ziele hat. Aber Henrik Haukeland ist weder bestätigt, dass er nach Berlin geht, noch ist es dementiert. Es ist weder bestätigt noch dementiert, ob er noch Vertrag in München hat. Also unseres Wissens ist der Vertrag wohl ausgelaufen. Wir wissen nicht hundertprozentig, wie es mit Danny Außenbirken weitergeht. Da gibt es vielfältige Variationen von, er hat noch Vertrag in München, er wechselt zurück in die Heimat oder vielleicht sogar ein Karriereende. Wir wissen es Stand heute nicht. Das heißt, diese Torhüterposition ist extrem spannend. Wenn man mich jetzt persönlich fragen würde, dass du Niederberger Haukeland, fände ich unfassbar, aber das kann ich mir irgendwie schwer vorstellen. Die wahrscheinlichste Variante in meinen Augen ist tatsächlich Niederberger Außenwirken. Was auch ein brutales Duo wäre. Nur dann wäre die Nummer 1 Frage wohl ganz klar und dann stelle ich mir halt die Frage, macht Danny Außenwirken das mit?
Da ist jetzt wieder die Frage, die ich mir stelle, augenscheinlich ist die Nummer 1, also die 1A-Frage wäre auf jeden Fall geklärt, weil ich denke, Niederberger ist einfach der Bessere im Vergleich zu Außenwirken mittlerweile. Oder er hat ihn da eingeholt. Was er bei Austin Birken aus den letzten 2 Jahren und was man jetzt auch wieder gesehen hat, als Haukeland da war, wenn der Konkurrenz im Tor hat, dann spielt der 2 Klassen besser. Und da ist es auch so, wie jetzt auch bei Olympia, wo jeder gesagt hat, okay, das ist ganz klar, Austin Birken fährt da als Bankdrücker mit. Wenn er Glück hat, darf er das Trikot mal anziehen auf der Bank. Aber er hat gespielt und er hat ein hervorragendes Spiel bei Olympia abgegeben. Also bei aller Freude, wie gut Haukeland performt hat und bei aller Freude drüber, dass Niederberger nach München kommt, dürfen wir Danny Außenbirken nicht so unterschätzen. Und das ist Ich mittlerweile würde ich sagen, von wegen, ich fände das sogar sehr spannend, ob er die heraus oder wie er die Herausforderung annehmen würde, wenn er mit Niederberger den ne, nicht nur einen guten Torhüter hat, wo man augenscheinlich um die 1A-Position kämpft, sondern wenn man ihm einen ins Team setzt, ins Torhüter-Team setzt, von dem ausgegangen wird, okay, der ist einfach Klassen besser und das ist das Ding. Ob ihn das nicht auch wieder so dermaßen anspornt und beflügelt, dass er alle nochmal überrascht.
Den Gedanken habe ich tatsächlich auch. Also, du hast es gesagt, denn die Außenwirkung funktioniert am besten mit starker Konkurrenz. Und in der deutschen Eishockey-Liga wird es keine stärkere Konkurrenz geben als Matthias Niederberger. Spannende Geschichte, bleiben wir auf alle Fälle dran. Torhüter-Diskussion hier am Stammtisch immer wieder gern gesehen und gehört. Und dann kommen wir zu dem Mann, der sein Comeback am Oberwiesenfeld feiert. Und das ist Andy Eder. Auch das ist, glaube ich, seit März, glaube ich, müsste das sein, war das schon gerüchtemäßig da, beziehungsweise wurde schon auf der einen oder anderen Medienseite vermeldet. Und ja, das ist eine spannende Personalie tatsächlich. Und da freuen wir uns tatsächlich, dass wir den Andi ein paar Fragen haben stellen können und freuen uns, dass wir euch die Antworten auch geben können. Also natürlich wollten wir wissen von Andi Eder, wie es denn ist, wie sehr freut er sich auf die Rückkehr. Hat es irgendwie einen Ausschlag gegeben? Und ja, da hören wir einfach mal rein, was uns der liebe Andi da uns für eine Antwort geschickt hat.
Servus, ich freue mich riesig, nächstes Jahr wieder bei den Red Bulls zu sein. Und die Entscheidung ist mir grundsätzlich nicht schwer gefallen, weil der Kontakt zu München eigentlich nie hundertprozentig abgebrochen ist. Und es einfach für mich wichtig war, auch viel Eiszeit und viele andere Erfahrungen zu sammeln. Und bin sehr froh, dass ich jetzt wieder zurückkommen kann.
Das ist, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt auch gewesen. Ich glaube, Andi Eder, als er in München gespielt hat, hatten wir grundsätzlich ja Spaß an ihm. Aber die Konkurrenz war natürlich auf dem Eis schon immens. Und ein junger Spieler braucht Eiszeit, um sich weiterzuentwickeln. Und die hat er in Nürnberg und Straubing jetzt bekommen. Und ich glaube, der ist gereift. Und da sind wir wieder beim Punkt, Kontakt ist nie abgerissen. Also ich glaube schon, dass Christian Winkler und Co. Schon genau wissen, wer geht und wer hat das Potenzial zu reifen, um zu einem späteren Zeitpunkt in München nochmal einen Impact zu haben.
Ja, aber man muss halt auch wirklich sagen, bei Andi, wir haben alle gewusst, er ist gut und er ist super und er macht Spaß beim Zuschauen. Aber man muss halt mal wirklich ganz ehrlich anerkennen, was der da. Man hat gesehen in Nürnberg, okay, er nimmt die Challenge an, dass er besser werden will. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was er da in Straubingen abgezogen hat. Also allergrößter Respekt. Also da ist er ja, da hat er wirklich nicht den nächsten, sondern noch zwei Schritte mehr gemacht und ich denke, er war oder zu dieser Saison dürfte er einer der besten Center oder Flügelspieler Deutsche in seinem Alter sein, mit 26, die gerade irgendwo unterwegs waren oder die irgendwo auf dem Markt zu kriegen waren. Da musst einfach zuschlagen, wenn das irgendwo in die Richtung hinhaut, da führt einfach kein Weg vorbei. Und das ist eine Sache, wo ich sage, okay, wenn Andi Eder zurück ist, dann denke ich, ist die Mauerposition oder die Position von Frankie Mauer hier Flügel und ein bisschen durch die. Das ist, glaube ich, sehr gut ersetzt. Also da bin ich zuversichtlich.
In Nürnberg vor 2 Jahren, vor 3 Jahren, Entschuldigung, 52 Spiele, 18 Punkte, das ist noch so lala, aber in Straubing in beiden Saisons 37 Spiele, 33 Punkte, 44 Spiele, 41 Punkte. Das ist schon eine Hausnummer. Und ja, er kommt gereift zurück und wir wollten halt auch wissen, an die Ider besetzt jetzt keine Nachwuchsstelle mehr. Wie sieht er seine Rolle in München und auf was dürfen wir uns freuen? Ja, hat er sich verändert von seiner Spielweise? Und das ist seine Antwort.
Ich denke, meine Spielweise hat sich nicht brutal verändert zum letzten Mal. Ich bin ein bisschen erfahrener, ein bisschen älter. Aber grundsätzlich bringe ich immer noch das Gleiche mit und werde alles dafür tun, dass die Fans jubeln können und wir so viele Spiele wie möglich gewinnen.
Stichwort Erfahrung. Die hat er sammeln können. Und zwar wirklich mit Vertrauen. Und ich glaube, das ist der große Punkt. Ich habe auch nicht erwartet, wenn ich ganz ehrlich bin, dass sich ein Andi Eder komplett von seiner Spielweise verändert.
Nee, glaube ich, muss er nicht und soll er nicht. Also ich meine, ich bin gespannt. Ich finde, er wird gut reinpassen und wie gesagt, ich bin da, wenn ich mir jetzt anschaue, ist ja egal, welchem Abgang man ihm gegenübersetzt. Ob du ihn jetzt Gokula gegenübersetzt, da muss man sagen, okay, er hat den Straubing ordentlich gepunktet. Er kann gut über die Außen gehen, hat den Straubing gezeigt, dass er sich auch mal gut durchsetzen kann, wenn er alleine ins gegnerische Drittel reingeht. Ich bin positiv gespannt. Also jetzt nicht, also ich freue mich, das mache ich selten, wie man weiß. Ich bin ja eigentlich eher immer skeptisch unterwegs, da bin ich jetzt wirklich, da hoffe ich, dass mein positives Gefühl bestätigt wird, dass das genau richtig ist.
Und lieber Sebi, wir hier am Stammtisch in unserer WhatsApp-Gruppe, beziehungsweise wir haben ja eine Standleitung, wenn sich im EHC-Kosmos was tut, dann tauschen wir uns aus. Wir waren uns relativ schnell einig, dass wir eine Vermutung haben, was der Hauptgrund sein könnte, dass er wieder nach München kommt. Und das ist die Sprache. Ja, also ich glaube, die Verständigung da in Niederbayern war nicht ganz einfach. Wir haben natürlich auch einfach mal nachgefragt. Ja, also war das sprachliche Thema nicht vielleicht der Punkt, warum er nach München zurückkommt?
Ja, natürlich. Das war natürlich der inoffiziell wichtigste Grund, dass ich wieder nach Oberbayern zurückgehen konnte und an normalen bayerischen Dialekt hören konnte.
Wussten wir es doch.
Ja. Eindeutig, ganz klar.
Und wir haben vollstes Verständnis dafür. Jetzt ist der Bub wieder daheim. Und wir hatten ja im Vorfeld auch gesagt, ja, Folge 96, und wir sprechen über Andi Eder und Andi Eder kommt bei uns auch zu Wort, hätte wie die Faust aufs Auge gepasst, aber er kriegt die 96 gar nicht mehr. Sondern ja. Er nimmt einfach die 20 aus Straubing mit.
Okay. Ja, kann man mal so machen. Es ist jetzt bei der 20 hängt bei uns jetzt nicht so viel im Team und wenn eine gute Erfahrung hatte und hat er gut eingeschlagen, dann soll das ja so sein. Und ja, wir sind ja nicht bei einer Nationalmannschaft, wo man bis zu seinem Rücktritt die Nummer, die man in die Hand gedrückt bekommt, wenn sie gerade frei ist, behalten muss.
Absolut, ich verstehe bis heute nicht, warum Dominik Hund da die 72 immer noch hat. Anderes Thema. Das sind die aktuellen Stände der Personalentscheidungen, die offiziell sind rund um den EHC Red Bull München. Aber heute, am Donnerstag, den 19.05., ist ein Gerücht aufgetaucht. Und das ist so heiß, da sollten wir zumindest mal kurz drüber sprechen, lieber Sebi. Und angefangen hat alles mit einer Pressemitteilung aus Wolfsburg. Und zwar heißt es dort, Chris D'Souza wird die Grizzlies verlassen. Der 31-jährige Center hat sich für ein anderes Vertragsangebot entschieden und wird in der kommenden Saison nicht mehr für Schwarz-Orange spielen. Die Pressemitteilung ist relativ kurz. Und die Gerüchteküche besagt, oder man hört es aus einigen Ecken, das neue Ziel dürfte München sein. Und dazu passt auch, dass seit heute Chris D'Souza dem EHC auf Instagram folgt. Und wir haben natürlich sofort dran gedacht, wir haben doch einen Draht nach Wolfsburg. Und da haben wir beim Kollegen Sven Grosche von 3&3 Overtime mal nachgehakt. wie er denn die Situation um Chris D'Souza sieht und was das für ein Spieler ist. Und die Infos wollen wir euch nicht vorenthalten. Das hier hat er uns als Information geschickt.
Hallo liebe Hörer von Packmas, hallo liebe Münchner Kollegen. Der Florian hat mich gebeten, meine Einschätzung von Chris D'Souza abzugeben, nachdem sich heute im Laufe des Tages Informationen verdichteten, dass er zum reichen Club an der Isar wechseln wird. Ich betone das Reiche mal, weil Charlie Fiedekopf im ersten Statement sich nicht besonders amused gezeigt hat. Er wird nämlich in der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung folgendermaßen zitiert. Wir haben die Spieler gescoutet und geholt, dann kommen die dicken Clubs und machen ihr Scouting in Form von Geldscheinen. Natürlich meint er damit die Top 3, Berlin, Mannheim und München, die nacheinander Mercury, Godet und eben jetzt D'Souza zu sich geholt haben. Das sind allesamt Spieler, die vorher bei Keim, aber bei Fliegauf schon lange auf der Liste standen und die er dann eben in der letzten bzw. vorletzten Saison nach Wolfsburg geholt hat. Aber egal, ihr wollt ja eine Einschätzung zu den sportlichen Leistungen von D'Souza haben und die kriegt er jetzt. Der Kanadier aus Mississauga in Ontario mit portugiesischen Wurzeln kam aus der schwedischen Hockeyliga direkt zu uns nach Wolfsburg, um genau zu sein aus Luleå. Vorher wechselte er unter der Saison aus der finnischen Liga nach Rögle. Insgesamt konnte er vor allem in Schweden aber nicht so gut performen, was möglicherweise an der sehr defensiv geprägten Ausrichtung der schwedischen Spielweise gelegen haben könnte. In Wolfsburg konnte er allerdings unter dem aggressiven Spielsystem von Mike Stewart seine Qualitäten vor allem im ersten Drittel der Saison voll aufs Eis bringen. Seine Statistiken aus der ersten DEL-Saison zeigen das dann auch. 50 Spiele in der Hauptsaison mit 26 Toren, 27 Assists, macht 53 Punkte und damit logischerweise ein Schnitt von 1,06 Punkte pro Spiel. Und auf der Plus-Minus hat er eine Plus 11 stehen. In den 8 Spielen in den Playoffs, die er für Wolfsburg gemacht hat, hat er 2 Tore, 7 Assists, damit 9 Punkte und 1,13 Punkte pro Spiel gemacht. Die Plus 5 in der Plus-Minus vervollständigen das Bild dann. Ja, dass er trotzdem kein Kind von Traurigkeit ist, zeigen seine 43 Strafminuten, die er in der Hauptsaison und 12, die er in den Playoffs gefangen hat. Mit 1,75 Meter ist er sicher kein großer und 86 Kilo auch kein besonders schwerer Spieler. Dennoch liegt man vermutlich nicht komplett falsch, ihn als giftigen Terrier zu bezeichnen. Seine Qualitäten sind aber nicht nur im aggressiven Vorcheck und im Scoring zu finden. Er hat, zumindest in Wolfsburg, auch defensiv alles gegeben. Und auch was seine Eiszeiten anging, zeigte er, dass er ein harter Hund ist. Im Schnitt hat er in der letzten Saison 21,04 Time on Ice gehabt und war eine Bank in Powerplay und in Unterzahl. Dass es aber auch nochmal ein bisschen mehr sein kann, zeigt er in den Playoffs, als der Kader der Grizzlies durch Verletzungen und Erkrankungen immer weiter zusammenschmolz. So hat er in dem langen Spiel mit 2 Overtimes gegen Bremerhaven 33-39, in Spiel 2 gegen Red Bull München 27-04 und in Spiel 3 mit noch kürzerer Bank 26-10 Time on Ice gehabt. Es gibt natürlich bei so viel Glanz und Gloria auch ein paar negative Punkte zu berichten. Sein Bullyspiel ist für einen Top-1-Center ausbaufähig, vor allen Dingen in der Neutralen und in der Defensivzone. Damit kann man bei gutem Vorcheck sicher noch ganz gut leben, aber ein weiteres Problem ist seine Frusttoleranz. Wenn er nämlich mal ein paar Spiele nicht scoret, dann sieht man ihm seinen Frust definitiv an und in diesen Zeiten, das war bei uns in Wolfsburg spätestens ab der Weihnachtszeit, wirkt er unglücklich und hadert dann auch mit sich und Gott und der Welt. Was spannend sein wird, wie er in einem Team performt, in dem er mit deutlich mehr Top-Spielern zusammenspielen muss und er nicht zwingend der absolute Top 1 oder 2 Spieler mehr ist, wie es bei uns in Wolfsburg eben war. So, jetzt hoffe ich, konnte euch und euren Hörern mit meiner kurzen Zusammenfassung eines wirklich sehr interessanten Spielers, dessen Abgang ich aus Wolfsburg sehr, sehr bedauere, eine kleine Vorstellung geben, was von Chris D'Souza zu erwarten ist. Viele Grüße nach München, viel Spaß bei der Aufnahme und ich bin Sven und bleibt stabil. Ciao.
Danke, Sven. Und da ist ganz, ganz viel dabei. Und wir müssen nochmal betonen, das ist ein Gerücht, das ganz, ganz frisch auf dem Markt ist, aber das durch eben 2, 3 Quellen und Hinweise, da scheint schon was dran zu sein. Ein spannender Spieler auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, so vom Eindruck her und das, was er auch in dieser Saison gezeigt hat, ich fände das extrem spannend, den im Münchner Trikot zu sehen.
Oh ja, vor allem, ich sehe ihn jetzt bei uns in der Mannschaft nicht als den großen Center-Spieler an. Also, wie gesagt, man tut sich immer recht leicht, Abgänge mit Zugängen zu vergleichen. Und wenn das der Ersatz für Philipp Gogula ist, dann... wobei da Vorsicht, Gogola kam eben auch mit großen Vorschusslorbeeren und heroischen Taten in Düsseldorf zu uns. Aber ich denke, das passt. Und ja, natürlich, in Wolfsburg ist man jetzt not amused, dass die drei besten Spieler wahrscheinlich weggezogen werden von den drei finanzstärksten Teams der Liga. Aber ich denke, Christian Winkler und Co., die sind jetzt so lange dabei, dass ein Spieler, der die Vienna Capitals mit über einem Punkt pro Spiel zur Meisterschaft in der Liga schießt, in der das Schwesterteam spielt, dass der durchaus aufgefallen ist, davor erst in Bozen, dann in Wien. Und ja, also ich denke, ganz unbekannt ist er nicht. Und starker Vorcheck, er steht ums Tor rum, also er hat echt einen Riecher, richtig zu stehen und die Abstaubertore zu machen, was man uns eigentlich, wie gesagt, von Gogola auch des Öfteren erwartet hätten, weil der hat sich ja auch eigentlich immer gut vor dem Tor positioniert und ist ja eigentlich relativ selten offensiv falsch gestanden. Ja, ist ein bisschen kleiner. Also ich bin gespannt, aber ich denke, das könnte ein Upgrade sein zur neuen Saison.
Wenn es denn so kommt, und wenn es so kommt, dann werden wir da nochmal drüber sprechen. Aber wie gesagt, diese Gerüchte sind ganz, ganz frisch und waren es uns aber auch wert, da nochmal ein Auge drauf zu werfen. Dann, lieber Sebi, wir haben noch zwei kleine Themen, auf die wir eingehen wollen, denn eine Sache wirft ihre Schatten voraus, ist die Champions League Auslosung, die Champions Hockey League. Am 25. Mai findet die im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft statt. Und die Topfeinteilung ist da. Die Lostöpfe sind gesetzt. München in Topf Nummer 2. Wäre man Meister geworden, wäre man natürlich in Topf 1 gelandet.
Wir verkünden jetzt dann schon die Ziehung.
Also ich sag mal, das Seborakel hat ein Gefühl.
Ja.
Und also gegen wen München schon mal nicht spielen kann, weil diese Teams auch in Pot 2 sind, sind Fribourg-Gottéron, Jukurit Mikkeli, das ist ein Neuling aus Finnland, Mountfield aus Tschechien, Villach aus Österreich, Skellefteå aus Schweden, die ZSC Lions aus Zürich und ja, okay, Wolfsburg sowieso nicht, ist ja auch ein deutsches Team. Das sind also die Mannschaften, auf die München in der Gruppenphase definitiv nicht treffen kann. Und jetzt bin ich gespannt, Sebi, warum du genau schon jetzt weißt, gegen wen München antreten muss.
Naja, bis jetzt hat man es ja immer so, dass wir grundsätzlich immer das am weitest entfernt mögliche Team bekommen, wo es auf jeden Fall schlecht hinzukommen ist und wo es Ding. Und deswegen wird die Gruppe heißen Lülya Hockey gegen Red Bull München, Ilves, Tampere und Stavanger Oilers.
Du rechnest also ganz klar mit einem skandinavischen Trio.
Genau.
Norwegen, Schweden, Finnland.
Genau.
Unter 2000 Kilometer Anfahrt machen wir es nicht.
Machen wir es nicht.
Dabei wären da so nahestehende Teams da. Also keine Ahnung. Nach Tschechien, nach Třinec zum Beispiel oder nach Zug noch. Ja, okay, Zug hatten wir schon, aber das wäre Topf 1. Oder Sparta Prag aus Topf 3. Fände ich persönlich auch mal ganz schön. Oder Davos wäre auch in Top 3.
Ja, Davos schön ist. Ich weiß schon, von unseren Alkoholikern und gern habe ich schon gehört, eigentlich wäre es schon geil, wenn es Salzburg, Prag und Belfast wäre. Aber das wäre, glaube ich, zu viel des Guten.
Die gute Nachricht ist natürlich München in der Champions League Top 2. Wir bekommen auf alle Fälle ein sehr attraktives Los aus Pot 1 und dann ist die Frage, gegen wen geht's? Also es ist natürlich auch theoretisch eine Hammergruppe möglich mit Frölunda zum Beispiel, denn die sind nur in Top 3 gelandet. Wir könnten den Titelverteidiger Rögle haben, aber da hätten wir ja, dann kann der Igel sein Champions League-Sieger-Besieger-Shirt rausholen, mit ganz viel Stolz. Und nein, wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Aber Prognose vom Packmas Podcast ist der skandinavische Dreier und unter 2000 Kilometer Anfahrtsweg machen wir es in München nicht. Wenn dann die Aussendung stattgefunden hat, werden wir natürlich drüber sprechen. Dann müssen wir über ein Thema noch mal ganz kurz reden, lieber Sebi, das aus Eishockeysicht interessant war. Denn vor knapp 2 Wochen, glaube ich, ist ein Thema aufgeploppt in der Basketball-Bundesliga, Eishockey Deutschland durchaus geguckt hat. Denn seit einiger Zeit ist klar, es wird einen neuen Medienanbieter geben. Und das muss ich nochmal ganz kurz nachgucken, dass ich auch ja nicht jetzt was Falsches sage. Wie die neue Firma heißt, die das übernimmt. Hier haben wir es. Die S-Nation Media, das ist ein Zusammenschluss von Axel Springer und Christian Seifert, dem ehemaligen Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga, die gemeinsam die TV-Rechte an der Basketball-Bundesliga sich gesichert haben und die ja sehr, sehr in die Breite gehen wollen und auf rechte Hamsterei jetzt gehen und man ja nicht genau weiß, wo das hingeht, aber sie haben sich die Basketballrechte gesichert und das hat für ein kleines Erdbeben in der Basketballszene gesorgt und es ist ja auch klar, damit verliert Magenta Sport die Basketball-Bundesliga und das ist ja ein ähnliches Format, mit dem auch die DEL vermarktet und gezeigt wurde. Und deswegen war es jetzt sehr spannend, was passiert denn mit den TV-Rechten der DEL? Und da ist jetzt klar, dass der Vertrag mit Magenta Sport bis einschließlich der Saison 2027-28 verlängert wurde. Das heißt, es bleibt alles so, wie es ist. Und mein erstes Bauchgefühl war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Und denn ich persönlich bin von der Vermarktung oder von der Herangehensweise von Magenta Sport, was die deutsche Eishockeyliga angeht, wirklich sehr überzeugt. Ich finde, die machen das gut. Wir reden über mehr Free-TV-Präsenz. Ja, absolut. Da wird es auch spannend sein, wie es denn da weitergeht mit Servus TV oder ob das dann noch weitere oder einen anderen Partner vielleicht sogar gibt, wissen wir nicht. Ich bin persönlich durchaus froh, dass das Eishockey nicht zur S-Nation Media wechselt. Sebi, wie hast du das aufgefasst?
Das habe ich jetzt sehr gespalten aufgefasst. Also ich als Vorstand vom Fanradio habe ich eigentlich gehofft, dass das wunderbare Fernsehangebot von Magenta ein bisschen verliert, dass es zu einem teureren Partner geht. Ich denke, in den letzten 2 Jahren, wir konnten uns nicht beschweren, was wir an Zuhörern hatten, war echt wieder deutlich besser. Und wir waren sehr zufrieden. Aber eigentlich so insgeheim habe ich schon drauf gehofft, okay, gut, es verschwindet jetzt ein bisschen vom günstigen Angebot und wir können an der Stelle noch mehr Hörer fürs Fanradio gewinnen. Auf der Fanseite muss ich aber auch ganz klar sagen, wie du gesagt hast, das Angebot von Magenta ist einfach gut. Also es ist gut, man kann sich drüber unterhalten, ob man gerade wenn man irgendwo den Rhein entlang schippert, ob da der Stadionsprecher spricht oder doch der Kommentator fürs neutrale Publikum. Aber grundsätzlich hat sich das gut gefunden und Magenta hat auch einiges dazugelernt. Also Kameraführungen sind besser, die Kommentatoren sind jetzt richtig drin und auch bekannt und es ist halt einfach ein Spitzenangebot, wo man halt sagen kann, okay, gut, ich schaue mir halt jetzt einfach meine Mannschaft an, egal ob sie auswärts spielt, ob sie daheim spielt, ich schaue mir einfach mal auch einen Gegner an und das Ganze zum zum monatlichen Preis von einer halben Stehplatzkarte. Also das ist
ja. Wir haben jetzt den Vorteil tatsächlich, ja, dass man gucken kann, wie macht es S-Nation Media mit Axel Springer zusammen? Wie vermarkten die dann die Basketball-Bundesliga? Na, wie wird es aussehen? Wird die Medienpräsenz gesteigert? Wie gehen sie da heran? Während man selber noch im Magenta Sporthafen ist, und ich gehe mal auch fest davon aus, dass das Angebot oder dass der Vertrag auch zu verbesserten Konditionen abgeschlossen wurde, diese Verlängerung, ist ja dann auch ein bisschen was frei geworden. Würde ich jetzt einfach mal, ohne es zu wissen, wäre aber jetzt für mich so die logische Konsequenz aus dem Ganzen. Es wird spannend sein, und es gibt durchaus namhafte Reaktionen, die auch sagen, dass die DL wohl den, zumindest vom Gefühl her, den besseren Deal gemacht hat oder die bessere Entscheidung getroffen hat. Also ganz vorne da der bekannte Basketballreporter Frank Buschmann, der da ja ein wirklicher Experte ist. Aber Fakt ist, es bleibt alles, wie es ist. Die DL weiterhin bei Magenta Sport. Ich glaube, für die Fans an sich jetzt erstmal eine gute Nachricht.
Ja, vor allem, ich meine, man hat jetzt die WM noch dazu. Also Magenta Sport hat sich für den Eishockey-Fan zum Eishockey-Sender. Also,
Home of Hockey, ne?
Home of Hockey. Ja, die anderen haben es ja aufgegeben. Es ist gut. Dann bin ich gespannt, oder bin ich immer noch gespannt, wenn das bei Servus TV wenigstens zeigt, ob Magenta soweit ist, dass sie sich vielleicht von dort auch noch mal ein paar Tipps einholen von Servus TV, weil für meinen Geschmack, auch wenn die zum Anfang nur ein Spiel immer gebracht haben im Free TV, die Messlatte für gute Eishockeyübertragung im Fernsehen, die hat für mich Servus TV damals gesetzt. Also das war ganz groß. Also eingeführt mit den verkabelten Spielern, mit der Kameraführung, vom Bild her und vom Geschehen her hat Servus TV damals so viele Sachen neu und gut gemacht, die wir nicht alle jetzt bei Magenta haben und wo ich mir vielleicht schon wünschen würde, ob man mal manche Sachen wieder mit übernehmen könnte.
Wir sind gespannt, was sich da weiterhin tun wird. Sebi, wir biegen auf die Zielgerade ein, dieses Packmas Podcast Folge 96. Ich würde ganz gerne nochmal auf die Fanumfrage des EHC Red Bull München hinweisen. Man kann auch bis zum 22. Mai mitmachen, Feedback geben dem Verein, der Organisation, sowohl was Spieltage angeht, was Ticketing angeht, ich glaube auch was SAP-Garden angeht. Und da sage ich ganz offen, jeder kann kritisieren, jeder kann meckern. Wenn man aber die Möglichkeit hat, irgendwie Einfluss zu nehmen und Feedback zu geben, sollte man das machen. Wenn man das nicht macht, hat man durchaus weniger Rechte zu meckern.
Ich habe noch nicht mitgemacht. Also ich.
Nie, dann solltest du mitmachen. Wenn du hier weiter meckern möchtest, Granton, an diesem Standtisch, dann solltest du ganz schnell noch mitmachen.
Fliege ich jetzt hier raus. Wirklich mein Platz am Stammtisch.
Ich wollte es so deutlich nicht sagen.
Okay, also der Hinweis war hauptsächlich für mich. Okay.
Haben wir sonst noch irgendwas, was uns bewegt hat, was wir noch reinschmeißen sollten, müssen, können?
Nein. Nicht für diese Woche.
Kommt bestimmt wieder was. Was wir sagen können, wir werden jetzt ein bisschen flexibler sein über die Sommermonate. Ne? Also wenn sich was tut im Münchner Eishockey-Kosmos, werden wir uns definitiv melden, weil ganz ohne Eishockey geht es auch in den heißen Sommermonaten nicht. Wir gucken, was sich die nächsten Wochen so ergibt. Ganz ohne Eishockey-Stammtisch werdet ihr den Sommer nicht verbringen müssen. Wir werden allerdings ein bisschen flexibler hantieren, weil neue Folgen gibt es nur, wenn wir auch was wirklich zu schwatzen haben. An dieser Stelle sagen wir danke für eine wirklich sehr, sehr interessante, intensive Penny DEL-Saison 2021-22. Wir feiern ja jetzt in den nächsten Tagen unser Zweijähriges schon. Ein dickes Dankeschön an dieser Stelle schon vorab mal an alle Hörer und Abonnenten und Supporter und Partner und Gäste und alles, was damit dranhängt. Nur deswegen machen wir es, weil es Spaß macht und weil da wirklich immer wieder gigantisches Feedback auch kommt. Und deswegen zitiere ich Stefan Schneider, ein herzliches Vergelt's Gott, dass ihr den Packmas Podcast hört. Dann bleibt mir nicht nur noch zu verweisen auf Facebook, Twitter, Instagram. Folgt uns, dann bleibt ihr auf Stand, bekommt mit, wenn es neue Folgen gibt. Abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter. Gerne mal eine Bewertung auch da lassen. Je mehr Sterne, desto besser. Ansonsten verbleiben wir mit den allerbesten Grüßen vom weiß-blauen Eishockey-Stammtisch sagen. Bleibt mental positiv, bleibt gesundheitlich negativ und im Münchner Eishockey-Kosmos gilt vor allem eins. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus.
Servus.
Wir sind am Münchner IHC, der Verein, auf den ich steh. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herz schlägt weiß und blau.